Karls Zukunft des Monats mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Ganz herzlich willkommen zurück hier in unserer kleinen, beschaulichen Nische für die gar nicht mal so kleinen und gar nicht mal so beschaulichen Fragen der Zukunft, der Gestaltung von Zukunft, unserer Verantwortung für Zukunft und alles, was damit verbunden ist. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher mein Beruf, und ich freue mich, dass wir hier so ein Format haben, in dem wir uns tatsächlich genau den Fragen widmen können, wo die Zukunft anders ist als das, was wir aus Gegenwart und Vergangenheit kennen. Die Produktion dieses Podcasts trifft uns mitten in einem Projekt. Wir sind Anfang des Jahres in ein sehr herausforderndes, spannendes Projekt gesprungen, in dem wir das Lab eines mittelgroßen Verlages betreuen mit der Aufgabe, bitteschön, denkt anders über Kunden, über Kundenbedürfnisse und logisch in der Konsequenz auch über andere Produkte nach. Und da haben wir jeden Tag diese Frage auf dem Tisch. Wie schaffen wir das eigentlich, unsere Reflexe, unsere Denkmuster, unsere Erfahrungswerte beiseite zu legen oder sie regelrecht zu zerbrechen, uns die Möglichkeit zu nehmen, die Fragen der Zukunft zu beantworten mit den Mitteln von heute und von gestern und stattdessen andere Wege zu finden. Und genau diese Art und Weise von Zukunft und Zukunftsgestaltung ist die, um die es hier auch in diesem Podcast immer wieder geht. Denn die Teile von Zukunft, die einfach nur eine lineare Fortschreibung unseres Erfahrungswissens sind, das ist sicher auch schön und das ist auch interessant und das brauchen wir auch, um eine gewisse Stabilität zu haben. Aber reizvoller ist doch das, wo es anders ist. Und der höhere Gestaltungsspielraum ist dort auch. Und wenn wir nicht gestalten, gestaltet jemand anders. Also müssen wir doch bitte an uns den Anspruch haben, selbst zu gestalten. Genug der grundsätzlichen Worte. Das Medium Podcast bringt es mit sich, dass ich derjenige bin, der redet und erfreulicherweise Sie zuhören. Toll, dass das so ist. Mich interessiert Ihre Meinung, mich interessiert Ihre Einschätzung. Lassen Sie mich das gerne wissen bei Twitter, bei LinkedIn, auf irgendeinem sozialen Medium Ihrer Wahl. Und wenn es Clubhouse ist, irgendwo kommen wir schon zusammen. Und dann können Sie mich wissen lassen, was Sie denken, was Sie ergänzen möchten, was Sie empfinden und auch welche Themen möglicherweise von uns aus noch gar nicht auf dem Tisch gelandet sind und Sie aber der Meinung sind, dass Sie genau da hingehören. Also, ich freue mich auf den Dialog und ansonsten springen wir jetzt einfach mitten hinein. Eines der Schwerpunktthemen unserer Arbeit im Institut in den vergangenen Wochen war wieder einmal das ganze Themenfeld der künstlichen Intelligenz. Warum haben wir uns das noch einmal explizit auf den Tisch gezogen? Nun, ich glaube, wir sind nach wie vor in der Situation, dass wir das Potenzial und die Leistungsfähigkeit von Systemen künstlicher Intelligenz gleichzeitig über- und unterschätzen. Entsprechend gibt es auch die Protagonisten, die auftreten und die einen, die die Möglichkeiten in den Himmel loben, die anderen, die es sehr weit runterkochen und sagen, also bitte, das sind doch nur ein paar Zeilen Code. Und wahrscheinlich haben beide auf ihre Art und Weise recht und wir müssen einfach noch ein differenzierteres Bild davon entwickeln. Wo setzen wir unsere Hoffnung auf künstliche Intelligenz? Wo nicht? Wo werden wir in wenigen Jahren neue Hoffnung schöpfen und wo wollen wir das vielleicht auch gar nicht und ziehen bewusst eine Grenze, sofern das überhaupt möglich ist. Also unser differenziertes Bild. Gleichzeitig fällt einem, wenn man halbwegs mit offenen Augen durch die Welt geht, auch immer noch eine ganze Menge Blödsinn in die Finger, man kann es nicht anders sagen, der rund um künstliche Intelligenz publiziert wird und wo sich auch so etwas arglos harmlose Vorstellungen verbreiten. Man gehe mal auf die Webseite des Bitkom, immerhin der Branchenverband der IT-Industrie, und schaue sich an, was die dort anbieten als Qualifikation zum Chief Digital Officer. Ein Online-Kurs, ein paar Webinare gucken. Für ein paar tausend Euro hinterher hat man einen schönen Zettel, den kann man hinter sich ins Büro hängen, so wie der Bäckermeister das hinter seinem Tresen hängen hat. Und dann soll man in der Lage sein, mit Technologien wie künstlicher Intelligenz ganze Unternehmen zu transformieren. Nun, ich glaube, das können nicht mal diejenigen Ärzte meinen, die sich dieses Angebot ausgedacht haben. Wie auch immer, da sind wir noch nicht fertig. Und gleichzeitig merken wir, dass es Felder gibt, bei denen wir für die Entwicklung eines sinnvollen Zukunftsbildes überhaupt gar nicht ohne dieses Feld von Technologie können. Und diese Reihe von Feldern wird angeführt, logisch, vom Feld der Gesundheit. Und da ist es eben nicht eine Frage von nice to have, sondern im Zweifel eine Frage von Überleben, im Zweifel eine Frage von Heilung, im Zweifel eine Frage von sehr viel länger leben, mehr Wohlbefinden, also alles keine Banalitäten. Die Frage, welche Rolle künstliche Intelligenz in der Medizin spielen wird, habe ich ausführlich diskutiert mit Martin Hirsch, heute Professor Künstliche Intelligenz und Medizin in Marburg, zuvor einer der Gründer von Ada Health. Diejenigen, die sich ein bisschen mit Medizin und Zukunft und Digitalisierung beschäftigen, kennen das natürlich alle. Den anderen sei gesagt, ab in den App Store, runterladen, Ada Health und damit einfach mal ausprobieren und herumspielen. Man sieht sofort, wo das Potenzial ist. Es geht darum, mit einfachen Fragen rauszufinden, was ist das, wo tut's mir weh, wie ist das, wann tritt das auf, um dann zu errechnen, was könnten das möglicherweise für Symptome und für Krankheiten dahinter sein. Das ist an sich schon zukunftsweisend. Ich habe Martin Hirsch eingangs gefragt, was glauben Sie eigentlich, was ist das Potenzial künstlicher Intelligenz in der Medizin in den kommenden in etwa 10 Jahren?
Oh, 10 Jahre ist ein langer Zeitraum. Aber ich würde mal sagen, dass es etwa 5 Bereiche gibt, in denen wir dramatische Veränderungen in der Medizin oder im Gesundheitswesen sehen werden, die durch KI initiiert werden. Das eine ist das Messungen interpretieren. Ja, heute läuft Diagnostik fast immer mit der Messung von irgendwelchen bildgebenden Verfahren, dass wir in den Körper reingucken oder Herztöne uns anhören oder EKG, EEG und so weiter. Wir messen riesige Datenmengen und die müssen ausgewertet werden, um zu gucken, ist da irgendwas Pathologisches drin.
Und das da guckt normalerweise ein Mensch drauf bislang, nicht? Da guckt sich ein Mensch irgendwelche EKG-Kurven oder Ähnliches an.
Ist es sehr zeitaufwendig? Genau, es ist sehr zeitaufwendig. Und da werden uns Machine Learning-Algorithmen helfen, diese Datenflut einfach auszuwerten, also Messungen zu interpretieren. Das Zweite ist aber noch ein ganz anderer Bereich in dem Datensektor, nämlich Forschung zu triggern. Das heißt, KI wird uns helfen, riesige Datenmengen, wie wir sie jetzt zum Beispiel im Rahmen der Covid-Pandemie in ganz Deutschland flächendeckend erheben, die werden dann alle zusammengeschmissen auf einen großen Haufen. Und jetzt will man da drin ja Zusammenhänge erkennen. Das können wir Menschen dann auch irgendwann nicht mehr. Und da werden uns selbstlernende neuronale Netze helfen, Muster in diesen riesigen, unstrukturierten Datenmengen zu erkennen. Und dann werden Forscher hingehen und gucken, ob hinter diesen Mustern Kausalitäten stehen. Das heißt, KI wird Forschung triggern. Ein dritter Bereich, wo viel passieren wird, ist Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das heißt, wenn ich Arzt bin, dann geht es häufig ja nicht um Probleme, die wahr oder falsch sind, sondern es geht darum, nehme ich Therapie 1, 2 oder 3 für diesen Patienten. Ja. Und jede Entscheidung ist in gewisser Weise richtig oder falsch, aber ich muss mich entscheiden. Das heißt, ich muss dann die Für und Widers einer Therapiestrategie abwägen. Und da gilt es dann darum, alle Für und Widers für die eine, für die zweite und die dritte auf dem Tisch zu haben, sonst treffe ich keine fundierte Entscheidung. Und da wird KI uns helfen, halt diese Fakten, die ich im Blick haben muss, auf dem Tisch zu haben. Und das ist heute sehr zeitaufwendig, wird auch von Menschen gemacht. Und das, da wird KI uns auch viel Zeit sparen und Anstrengungen sparen. Und aber der größte Bereich meiner Meinung nach, den wir in 10 Jahren sehen werden, ist der Bereich der personalisierten Prävention. Heute ist unser Gesundheitssystem immer noch ein System, was Krankheiten managt. Das heißt, ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin. Aber ein Gesundheitssystem sollte sich um Gesundheit, um den Erhalt von Gesundheit kümmern. Und das ist nur möglich mit Devices, die intelligent sind und nah am Nutzer. Und deswegen werden KI-Applikationen auf Mobildevices wie unseren Smartphones den Weg in die personalisierte Prävention ebnen. Und das wird in 10 Jahren rückblickend gesehen die größte Veränderung in der Medizin sein.
Ja. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, waren das 4. Ich bin dann noch auf den 5. gespannt.
Ja, ich dachte, ich werde jetzt zu lang, aber der 5. ist der Bereich des Natural Language Processings. Ja. Wir sind heute ja immer noch gewohnt, mit solchen Maschinen auch wie bei Ada in bestimmten Interaktionsmetaphern zu interagieren. Und das wird in 10 Jahren definitiv anders sein. Wir werden mit diesen Maschinen reden. Die Maschinen werden Texte lesen können, sie werden Lehrbücher lesen können und sie werden auch Texte verfassen können. Und das wird vieles in der Medizin, vor allen Dingen in den formalen Abläufen in Kliniken, wie das Schreiben von Arztbriefen, das Lesen von Arztbriefen und so weiter, wird das verändern und auch die Art, wie wir mit solchen Maschinen interagieren. Das heißt, der Arzt wird die Möglichkeit haben, sozusagen nebenbei sich mit einer KI auch zu unterhalten. Der Patient wird das zu Hause genauso tun, während er sich einen Tee kocht, wird eine Ada eine Anamnese machen und das wird ablaufen wie ein normales Gespräch. Und das werden wir in 10 Jahren sehen.
Ja, dann kommen wir doch nochmal auf diesen Präventionspunkt zurück. Prävention ist für, also wenn ich so zurückdenke, wie wir sozialisiert sind, dann hat Prävention was zu tun mit komischen Trimm-dich-Plakaten und irgendwelchen Rauch-nicht-Plakaten und ähnlichen Dingen. Man muss, glaube ich, hier schon nochmal deutlich machen, über welche Dimension wir hier reden. Wir reden doch über eine Perspektive, wo wir im Grunde den Gedanken einer anlasslosen Förderung der eigenen Gesundheit ins Zentrum des gesamten Gesundheitsdenkens und Handelns stellen.
Ja, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau darum geht's. Und das in hochpersonalisierter Form. Das heißt, es ist genau, wie Sie gesagt haben, im Moment, wenn ich zum Arzt gehe und sage, Herr Doktor, wie kann ich mich gesund halten, dann wird der mir das sagen, was ich eh schon weiß. Gesund ernähren, kein Alkohol trinken, mich viel bewegen weiter. Okay, gut, Churchill hat bis ans Lebensende viel geraucht, war trotzdem ein hochgeachteter Mann und ist alt geworden, also kann ich auch weiter rauchen. Also das heißt, ich sehe nicht aus der Aussage des Arztes heraus, dass ich persönlich vielleicht eine persönliche, individuelle Prädisposition für Nikotinvergiftung habe. Ja? Mhm. Und das mag bei meinem Bruder anders sein. Und es wird darum gehen, die individuellen Risikodispositionen von mir, Martin Hirsch, sozusagen herauszufinden und dann ein Frühwarnsystem zu installieren. Das heißt, wenn ich sehe, okay, der Martin ist jemand, der ist anfällig für Burnout oder Depression.
Ja.
Dann kann eine solche KI, die nah auf meinem Smartphone nah bei mir wohnt, beobachten, wie schnell bewege ich mich, wie gut schläft der, wie gut kommt er aus dem Bett, wie lange braucht er zur Arbeit, wie oft sieht er irgendwelche Freunde und kann dann sehen, da ändert sich was über die Monate, über die Jahre. Und ich weiß, dass der Martin eine erhöhte Prädisposition für Burnout hat und dann kann sie Biomarker messen und das sind alles Biomarker, die ich eben genannt habe und dann irgendwann sagen, Martin, pass mal auf, ich muss dich mal gerade sprechen. Lass uns mal auf diese Kurve gucken.
Ja.
Und dann schaut ihr zusammen auf eine Kurve und das ist halt meine Kurve. Ja, das ist meine Gehgeschwindigkeit zur Firma, bei der ich dann ganz klar über die Jahre erkenne, dass ich da einfach, dass sich da was verändert hat und dass man vielleicht sich mal mit einem Arzt darüber unterhalten sollte. Und die hochgradig personalisierte Ansprache und die hochgradig personalisierte Diskussion wird genau das entscheidende Momentum sein, wo es dann auf Akzeptanz stößt bei den Menschen. Und wenn man zum Beispiel auf die Arbeiten von Herrn Schunkert vom Herzzentrum in München guckt, ja, der ja schon Biomarker hat und genetische Allelverteilungen sieht, aufgrund derer ich werde vorhersagen können, wie ich auf fetthaltige Nahrung reagiere, im Gegensatz zu Ihnen, und wie ich auf Nikotin reagieren werde, im Gegensatz zu Ihnen. Wenn man solche Daten dann auch noch in Betracht zieht, kann man halt dann sehr schnell sehr personalisierte und dann auch wirkungsmächtige Paradigmen entwickeln, wie ich mein Verhalten ändern sollte, um die Kurve zumindest mal nicht mehr ansteigen zu lassen, sondern abzuflachen, damit sie zumindest nicht mehr Richtung rotem Bereich läuft.
Das Potenzial, über das wir hier sprechen, scheint mir ganz evident zu sein. Auf einmal sind die Daten, wo sie hingehören, nämlich bei mir selbst, wenn es sich jedenfalls um meine Gesundheitsdaten handelt, und ich selbst werde in die Lage versetzt, mein Handeln entsprechend zu steuern. Im wohlverstandenen Sinne führt das zu sehr viel mehr Wohlbefinden, längerem Leben, weniger Krankheiten, weniger Einschränkungen, mehr Spaß und Glück. Im vielleicht überzeichneten Sinne führt das zu all den Übertreibungen, die wir unter der Überschrift Selbstoptimierung natürlich auch längst sehen. Insofern, wenn wir es eine Ebene höher nehmen, steht hier schon auch die Frage wieder mit im Raum, was ist denn das, was wir als Menschen eigentlich für uns selbst für ein Bild von der Zukunft haben? Und wie können wir dafür eigentlich Technologien nutzen, um es uns selbst ein wenig menschlicher einzurichten? Diese Frage habe ich ausführlich diskutiert mit Daniela Kolbe. Daniela Kolbe ist Mitglied des Deutschen Bundestages und hatte in den vergangenen 2 Jahren die außerordentlich herausfordernde und interessante Rolle, die Enquete-Kommission zu leiten, die sich mit dem Themenkreis künstliche Intelligenz und Gesellschaft auf allen denkbaren Ebenen beschäftigt hat. Die Kommission hat Ende des Jahres ihren Bericht vorgelegt, 800 Seiten, Kurzzusammenfassung hat 40 Seiten, kann man alles frei natürlich auf bundestag.de herunterladen. Und auch dort gibt es natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte zum Thema Gesundheit. Ich habe Frau Kolbe gefragt, mit Technologie uns unsere Situation, unser Leben ein Stück weit menschlicher zu machen, könnte das nicht gerade eine europäische Perspektive sein? Quasi die europäische Antwort im internationalen Wettbewerb um Lösungen im Feld künstliche Intelligenz.
Ja, wir haben das so formuliert. Ja, wir wollen eine menschenzentrierte KI. Und zwar in klarer Abgrenzung zur staatszentrierten KI in China.
Ja.
Wo das Individuum einfach auch gar nicht mehr zählt, sondern die Frage steht, wie überwache ich es am besten und wie stütze ist die KP China?
Ja.
Und auch in klarer Abgrenzung zum Markt- und kapitalzentrierten KI-Ansatz in den USA. Alles, was sich verkauft, wird gemacht. Und nur wenn ich feststelle, die Menschen wollen bestimmte Sachen nicht, dann rudere ich zurück und mache auch mal eine Ethikkommission. Das ist ja der US-Ansatz.
Ja.
Da finde ich es schon gut, wenn Europa sagt, wir versuchen KI-Systeme, wir wollen auch KI-Systeme, wir wollen da sogar vorne mitspielen, aber eher im Sinne von einem KI-System, die den Menschen nützt. Und das scheint durchaus ja auch ein Marktargument zu sein. Wir stellen ja fest, dass auch die US-Konzerne gucken, was wollen die Menschen und die bestimmte Werte antizipieren.
Ja.
Wenn man von vornherein KI-Systeme daran misst, dass sie nicht diskriminieren zum Beispiel, dass sie eine Transparenz haben, dass sie Zugänge ermöglichen, dass sie fair sind, dann ist das wahrscheinlich etwas, was auch in anderen Regionen der Welt ja gerne genommen wird und dem vielleicht auch mehr vertraut wird als dem, was Facebook und Co. so machen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, die beste Chance, die Europa hat, es so zu machen. Und wenn man zum Beispiel sich die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, ja, anguckt, da weiß ich noch, wie alle geschimpft haben auf die Bürokratie und dass das alles ganz fürchterlich werden würde. Aber die Wahrheit ist, dass es sehr gerne ja auch in anderen Ländern mittlerweile aufgegriffen wird und diese Einheitlichkeit von Standards durchaus von hohen Standards auch gewertschätzt wird und auch von den großen Konzernen ohne Murren übernommen wird, weil sie eben auch auf einen sehr großen Markt mit einheitlichen Standards Zugriff haben. Ja. Deswegen wünsche ich mir eine gute KI-Regulierung auf EU-Ebene, damit einfach die Unternehmen wissen, das ist das Spielfeld, auf dem kann ich mich umtun. Das sind die Regeln, die gelten. Und aber auch zusätzlich noch die Förderung. Ich glaube nämlich, dass viele Unternehmen auch erstmal den Anstups brauchen, sich da überhaupt erstmal mit zu befassen. Manche machen es schon, aber aus meiner Sicht noch viel zu wenige.
Interessante Frage, auf die wollte ich ohnehin zu sprechen kommen. Ist dieses Feld Einsatz zur weiteren Entwicklung von künstlicher Intelligenz im weitesten Sinne in Ihrer Sicht eines, wo man im Wesentlichen Steine wegräumen muss und dann entwickelt sich das schon von alleine? Oder ist das eines, wo wir gezielt dafür sorgen müssen, dass auch hierzulande die Entwicklung mit der nötigen Energie und Kreativität vorangetrieben wird?
Ich glaube, man muss noch sehr viel investieren, dass das passiert. Von alleine passiert es nicht, beziehungsweise wenn man es laufen lässt, dann werden kleine Unternehmen auf die Angebote von Google und auch Amazon macht es, auch Microsoft macht es, die ja kostenfreie Angebote für Unternehmer anbieten. Hier, schau mal, mach dich mal fit bei KI, aber das läuft nur darauf hinaus, die eigenen Produkte zu verkaufen. Und sowas möchte ich nicht. Ich möchte schon eine stärkere Souveränität haben oder auch eine stärkere Auswahlmöglichkeit. Und ich möchte Unternehmen, die sich bewusst entscheiden und nicht so sehr oder die überhaupt erst mal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade in Ostdeutschland habe ich große Sorge, dass viele Unternehmen das vielleicht verschlafen, weil sie sich für zu klein halten oder denken, das hat nichts mit ihnen zu tun. Und dann ändern sich vielleicht Marktbedingungen und sie können nicht mehr mithalten. Das ist meine große Sorge. Aber ich gebe mal lieber noch ein positives Beispiel.
Ja, ja.
Mir gefällt zum Beispiel gut, was die Stadt Leipzig macht. Die Stadt Leipzig hat ein relativ agiles Referat Digitale Stadt, was versucht, so Smart-City-Ansätze zu fahren und auch verschiedene Datenpools, die es in der Stadt gibt, zusammenzubringen in eine Plattform, um sie besser für alle möglichen gemeinwohlorientierten Aspekte, aber auch für wirtschaftliche zu nutzen. Und setzt dabei ganz bewusst eben nicht auf die Angebote der großen Tech-Konzerne, sondern versucht es gemeinsam mit anderen großen Städten, Hamburg zum Beispiel, zu entwickeln. Und das finde ich sehr spannend, weil hier sich, es geht hier um Datensouveränität, ja?
Ja, na klar.
Um den Schatz der Zukunft. Was schafft es eine Kommune, vielleicht im Verbund mit anderen Kommunen zusammen, sich so ein Stück Souveränität da zu erhalten und selber fit zu werden im Bereich KI? Sowas, hoffe ich, strahlt auch aus, auch auf die Wirtschaftslandschaft ringsherum, die das vielleicht wahrnehmen.
Und wenn mir die Anmerkung gestattet ist, selber fit zu werden in Sachen KI, ist ganz schlicht auch nur immer ein paar YouTube-Videos entfernt. Insofern, ich glaube, wir alle kommen als aufgeklärte und ihre Verantwortung sehende Menschen in den kommenden Jahren überhaupt gar nicht drum rum, hier einmal selber die Ärmel hochzukrempeln und mindestens einmal sich die Finger schmutzig zu machen, um herauszufinden, wie ist das eigentlich, wenn ich das selber tue, mit der künstlichen Intelligenz. Das ganze Thema ist mit zwei Gesprächspartnern logischerweise nicht einmal annähernd abschließend umrissen. Wir werden das darum fortsetzen. Insofern hier schon mal der kleine Blick auf die nächste Ausgabe, in der wir unsere Debatte rund um das Thema künstliche Intelligenz intensiv fortsetzen werden. Ein weiteres Thema, mit dem wir uns in diesem Monat intensiver beschäftigt haben, ist die Zukunft von Bezahlsystemen. Das ist für Zukunftsforscher einer der beiden Klassiker. Wenn ich irgendwo bei Veranstaltungen am Buffet stehe und nicht derjenige kommt, der mir ungefragt erklärt, warum wir in diesem Land niemals autonome Fahrzeuge auf den Straßen sehen werden, dann kommt der andere, der mir erklärt, dass wir niemals uns werden das Bargeld wegnehmen lassen. Das ist dann immer eine etwas eigenwillige Situation, weil man möchte mehrere Dinge gleichzeitig darauf antworten. Zum einen, die Zukunft vom Bezahlen ist natürlich eine hochrelevante Frage. Warum? Weil an dem Punkt des Bezahlens eine große Menge hochinteressanter Daten entsteht. Und ein Anbieter, der in der Lage ist, sich diesen Datenschatz quasi aufzuschließen, der wird einen erheblichen Beitrag dazu leisten, seine eigene Kundeninteraktion zukunftssicher aufzustellen. Insofern relevant. Andererseits die Frage, wann wird uns das Bargeld weggenommen, ist eben typischerweise falsch rumgestellt. Es geht nicht darum, wann wird es weggenommen, sondern es geht andersherum um die Frage, wann werden wir etwas anderes stattdessen nutzen wollen und deswegen das Bargeld freiwillig in der Tasche lassen? Und etwas anderes, nun, was wird das sein? Also Karten alleine werden es nicht sein, sonst würden wir heute schon kein Bargeld mehr nutzen. Dasselbe gilt für die ganzen Apple und Google Pays dieser Welt. Bleibt der ewige Kandidat Bitcoin, Ethereum, was auch immer für eine Blockchain-basierte Zahlungsmethode. Ich habe diese Frage, wohin das mit dem Bezahlen geht, in diesem Monat intensiv diskutiert mit Eric W. Pitts. Eric ist einer derjenigen, die hinter den Kulissen daran arbeiten, mit Unternehmen Bezahlsysteme, Bezahllogiken, Kundendialoge zukunftssicher aufzustellen. Und ich habe genau diese Frage, wann werden wir eigentlich auf andere Bezahlsysteme ausweichen oder sie uns erschließen, gründlich mit ihm diskutiert. Ich habe ihm unter anderem die Frage gestellt, welchen Vorteil hätte ich eigentlich davon? Welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich heute auf Bitcoin umschwenke oder Ethereum oder welche auch immer Cryptocurrency meiner Wahl und dafür Bargeld und die klassische Maestro-Karte und Kreditkarte in der Tasche lasse?
Ich sag mal, was die meisten erstmal sagen würden, ist das anonyme Bezahlen. Also jetzt gehen wir wieder genau in den Bereich rein, der im Prinzip für oder dafür verantwortlich ist, warum auch der Bitcoin oder ähnliche Cryptocurrencies in der Kritik stehen. Sie sind eben nicht reguliert. Das heißt also, momentan ist es so, aus Kundensicht ist es momentan so, ich will den Bitcoin ohne weiteres zum Bezahlen nutzen. Ich muss mir natürlich dann, wie gesagt, über die Volatilität Gedanken machen und überlegen, ob ich morgen nicht vielleicht mehr dafür bekommen würde, eben weil er so instabil ist. Und das geht ja in beide Richtungen. Auf der anderen Seite kann ich damit anonym zahlen.
Ja, das heißt also, wir haben eigentlich das Beste aus beiden Welten hier, weil wir, Bargeld ist ja auch vollständig anonym. Ob jetzt der Zehner von mir oder von dir kommt, das kann morgen keiner mehr sagen.
Richtig.
Und indem wir zu digitalen, kontaktlosen etc. Kartenverfahren gehen, das haben wir eben diskutiert, fallen umso mehr Daten an, was es auf der Anbieterseite attraktiv und interessant macht, aber auf der Nutzerseite natürlich eine Hürde darstellt. Wenn ich jetzt aber mich in Richtung Cryptocurrencies bewege, dann kann ich sozusagen einerseits die Bequemlichkeit haben, andererseits genau den Vorteil, dass die Daten da bleiben, wo sie hingehören, nämlich bei mir.
Genau.
Wann sind solche Cryptocurrency-basierten Systeme so einfach handhabbar, wie, sagen wir mal, Apple Pay das heute ist?
Also das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich ein guter Vergleich, weil Apple Pay, also es gibt noch genug Menschen, die nicht wissen, was Apple Pay genau macht und tut. Aber es ist im Prinzip relativ simpel, es einfach mal einzustellen. Also ich nehme meine Karte, füge sie Apple Pay hinzu und dann kann ich die überall da dran halten, wo das Kontaktloszeichen ist. Also das, genau. Das sind so drei Schritte schnell zusammengefasst. Wobei die meisten natürlich noch nicht die Details und Feinheiten wissen. Aber das ist eigentlich genau der Punkt, den du da hinaus willst. Also wann ist es soweit nutzbar, ohne dass natürlich jetzt jeder unbedingt genau verstehen muss, was da passiert. Und das ist genau der Weg, den es gehen muss. Das ist genau der Weg, den es gehen muss. Es muss natürlich noch mehr diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Also wir brauchen natürlich noch mehr Podcasts wie diesen. Wir brauchen natürlich auch dann die Tools, also die Wallets, die leicht verständlich sind, die dementsprechend auch dann den Umgang damit erleichtern. Und natürlich, wir brauchen vorneweg als Eingangsportal die Verbindung von bekannten Systemen, die Leute kennen und denen sie auch vertrauen, ja, die sich im Prinzip dann diesem Thema widmen und dieses Thema mit aufnehmen. Zum Beispiel PayPal und Square. Das wird einen großen Impact haben, also nicht nur auf den Bitcoin-Preis, weil jetzt natürlich noch mehr Menschen Zugang haben zu Bitcoin und über PayPal und Square auf ihr Konto laden und natürlich dann Angebot und Nachfrage, der Kurs hochgeht, was wir jetzt ja auch sehen, was ja auch ein Grund dafür ist. Aber grundsätzlich werden natürlich jetzt mehr Menschen, wenn ich überlege, wie viele Nutzer PayPal und auch eine Square hat, ja, haben, die damit in Kontakt kommen, die sehen, oh, es beißt gar nicht.
Ja.
Und dementsprechend dann es mehr zur Normalität werden wird. So, und dann ist natürlich der nächste Step, dass dann weitere Anbieter dazukommen, die das Handling vereinfachen. Aber auch da haben wir mittlerweile mit der Change-App, mit Crypto.com etc. Sehr intuitive Apps, die das, sag ich mal, Handling von Cryptocurrency gepaart mit einer, sag ich mal, Kreditkarte, die ich dann damit auch nutzen kann, auch schon so weit vorangetrieben haben, dass einfach jetzt wir, sag ich mal, diesen Moment abwarten müssen, bis immer mehr Menschen sich damit beschäftigen, sich daran akklimatisieren und die Nutzung quasi verbreitert. Weil was passiert denn dann? Dann unterhalte ich mich mit meinen Freunden und meinem Freundeskreis, im Verwandtenkreis etc. über dieses Thema. Es wird ein gängiges Thema, genauso wie auch jetzt ja alle momentan wieder Aktionäre sind und sich tagelang bei jedem Treffen nur über Aktien und die neuesten Aktientipps unterhalten. Und genau das brauchen wir auch, diese offene Diskussion über Cryptocurrency. Und dann wird es da zum Durchbruch kommen. Aber das dauert natürlich noch, ich denke mal, mehrere Jahre.
Okay, mehrere Jahre ist ja meine Perspektive. Das übersetze ich jetzt mal als im Verlauf der 20er Jahre, korrekt?
Definitiv, definitiv. Okay. Also so schnell, wie wir voranschreiten, eine Entwicklung der technischen, denke ich da auf jeden Fall, dass wir das dann sehen werden. Und es geht ja um die Masse, damit es noch mehr Fahrt aufnimmt.
Und damit haben wir hier ganz knackig formuliert eine These, die wir dann auch immer mal wieder überprüfen und verifizieren müssen und ausbauen müssen. Und die würde ich mir persönlich so merken, das Bezahlen mit Kryptowährungen wird noch in diesem Jahrzehnt als Standardfall in der Masse das Bezahlen mit Bargeld endgültig ablösen. Wir bleiben dran. Und damit neigt sich die Februar-Ausgabe von Karls Zukunft des Monats auch schon wieder sehr zielstrebig ihrem Ende entgegen. Ein voller Sack mit Zukunftsthemen, wenn Sie mich fragen. Wenn Ihnen das nicht genug sein sollte, wenn Sie sagen, ich möchte mehr hören von dem, was Frau Kolbe sagt. Ich möchte mehr hören von dem, was Herr Hirsch sagt. Ich möchte mehr hören von dem, was Eric Pitz sagt. Dann ist möglicherweise der noch vollere Sack Zukunft genau das Richtige für Sie. Das ist unser wöchentlicher Podcast, Karls Zukunft der Woche. Da wäre man jetzt fast alleine drauf gekommen, ich gebe es zu, aber so ist halt eine gewisse Erkennbarkeit auch gegeben. Gehen Sie doch einfach auf karlszukunft.de. Dort finden Sie eine einfache Möglichkeit, zu unserem Netzwerk dazuzustoßen, uns bei Steady mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Und schon ist die Tür offen und Sie bekommen das volle Paket Zukunft mit dem wöchentlichen Podcast und zusätzlichen Materialien, Grafiken, Infografiken, Zitatkacheln. Also all dem, woran wir so arbeiten und was wir so erzeugen, das stellen wir alles dorthin. Und ich freue mich, wenn Sie dazustoßen und daran partizipieren. Ansonsten eine gute Zukunft in den kommenden 4 Wochen. Dann hören wir uns an dieser Stelle wieder. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich auf die nächste Runde.
Sie hörten Karls Zukunft des Monats. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.